Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie zuhören. Arbeit ist entscheidend für die Integration. Soweit so unumstritten. Doch auf eine entsprechende Erlaubnis müssen Geflüchtete teilweise lange warten. Momentan dürfen Flüchtlinge je nach Status erst nach 3 oder 9 Monaten eine Arbeit aufnehmen, wenn überhaupt. Teile der Ampelkoalition wollen das ändern. Grüne und SPD wollen eine Abschaffung von Arbeitsverboten von Asylbewerbern. Die FDP und die Opposition lehnen das ab. Sie sagen, Arbeitserlaubnisse würden weitere Anreize schaffen, um nach Deutschland zu kommen. Die Union fordert stattdessen, wie viele Kommunen auch, eine Arbeitspflicht für Geflüchtete. Wer gesund ist und nicht gehandicapt, muss arbeiten, sagt etwa der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager. Wie entscheidend sind direkte Arbeitsmöglichkeiten für die Integration? Das wollen wir heute bei Campus und Karriere diskutieren. Gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 oder eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Wie schnell sollten Menschen mit Bleibeperspektive arbeiten dürfen? Wo gibt es derzeit noch bürokratische Hemmnisse? Klappt es mit dem Job auch ohne Deutsch? Und wäre eine Arbeitspflicht für Flüchtlinge überhaupt durchsetzbar? Das alles diskutieren wir in der nächsten Stunde hier bei Campus und Karriere. Egal ob in der Gastronomie, in der Pflege oder im Einzelhandel, überall fehlt es an Arbeitskräften in Deutschland. Das geht in die Millionen. Auf der anderen Seite gibt es Hunderttausende, die arbeiten könnten und wollen, aber nicht dürfen. Geflüchtete, die noch nicht durch sind mit ihrem Verfahren. Geduldete, die aber eine Bleibeperspektive haben zum Beispiel. Muss sich das ändern, wie Teile der Ampelkoalition fordern und vorhaben? Darüber möchte ich heute diskutieren, unter anderem mit Alice Gassaba. Er ist Personalreferent der Krankenpflegeinitiative Süd in Berlin. Ich grüße Sie.
Ja, ich grüße Sie.
Herr Sauber, Ihr Pflegedienst beschäftigt bereits einige Geflüchtete. Wie gut funktioniert das?
Genau, also so einige, ich kann es ja konkretisieren. Wir haben circa 9 bis 10% Mitarbeiter, die tatsächlich auch Geflüchtete sind. Und ja, wenn man konzeptionell arbeitet, funktioniert ganz gut. Also das heißt, das Unternehmen muss genau wissen, was er tut, um die Mitarbeiter zu gewinnen. Und gerade in unserer Bereich in der Pflege ist es ja Fachkraftmangel vorhanden. Allmählich haben wir ja nicht nur mehr Fachkraftmangel, sondern auch qualifizierte Hilfskräfte werden gebraucht. Und wir haben das so gestaltet, dass wir halt auch Flüchtlinge, die sprachliche Barriere haben, dementsprechend ja mit einem Projekt gestartet, dass wir sie als Praktikanten in der Pflege nehmen für 6 Monate, wo sie halt auch Mindestlohn bekommen. Das heißt, sie kommen von Jobcenter und sage ich mal Bürgergeld weg, können sie ihr Leben selber finanzieren. Wir unterstützen sie sogar bezogen auf die Sprachqualifikation. Und bis jetzt ist es so gewesen, dass wir 3 solche Kollegen tatsächlich nach diesen 6 Monaten Praktikum fest einstellen könnten.
Hm. Welchen Status haben denn die Geflüchteten, die bei Ihnen arbeiten? Also sind die schon durch mit dem Verfahren?
Die sind schon durch. Also wir haben jetzt vor einigen Wochen, es gab ja diese Veranstaltung FUTUK, also Future Together, in Zusammenarbeit von Arbeitsagenturen und IHK in Berlin waren ja 20.000 Flüchtlinge eingeladen gewesen. Laut Arbeitsagentur waren 4.000 bis 5.000.
Das war eine Jobmesse.
Genau, da gewesen. Und alleine, wir haben ja schon in den Gesprächen dort hatten, habe ich schon letzte Woche, sage ich mal, 2 Mitarbeiter eingestellt.
Ja? Das heißt,
aber es ist ja so, wie Sie sagen, die sind halt auch Flüchtlinge, die schon seit 2015 in Deutschland sind. Das heißt, ich finde, die Zeit dazwischen ist viel zu lange, dass diese Flüchtlinge, die auch die Einstellung zur Arbeit haben, tatsächlich integriert werden können.
Über die Hürden, die da möglicherweise abgeschafft werden müssen, wollen wir gleich nochmal sprechen. Ich möchte einen weiteren Gast mit in unsere Runde nehmen, und zwar Herbert Brücker. Er ist Migrationsforscher beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Brücker, sind die Menschen, die Herr Sauber in seinem Unternehmen einstellt, typische Fälle von Migranten, Asylbewerbern oder eher so die Ausnahme?
Ja, das ist nicht keineswegs untypisch, aber es ist so, dass diejenigen, die 2015 gekommen sind, haben inzwischen schon zu 60% Jobs und in der Regel schon eine ganze Weile. Also es ist nicht so, dass es erst nach 6, 7 Jahren beginnt, sondern wir können davon ausgehen, dass wir jetzt bei etwa 60% stehen, in 1, 2 Jahren bei 65 bis 70% stehen im Vergleich zu 75% der deutschen Bevölkerung. Es braucht viel Zeit, aber es funktioniert und es funktioniert ein bisschen besser, als wir 2015 erwartet haben.
Macht Deutschland also alles richtig?
Wir liegen im internationalen Vergleich bei den sogenannten normalen Geflüchteten, also nicht den Ukrainerinnen und Ukrainern, liegen wir besser als die anderen Länder. Also Dänemark erreicht nur 35 bis 40%. Das gilt auch für die meisten anderen skandinavischen Länder. Wir sind besser als Italien und Frankreich, vergleichbar mit Österreich und der Schweiz. Also wir haben schon einiges richtig gemacht. Das heißt nicht, dass es nicht anders zu Kritik gibt. Also aus meiner Sicht dauert das Ganze auch viel zu lange. Wir könnten 2, 3 Jahre früher dastehen, wo wir heute stehen.
Es wird ja eben jetzt diskutiert, diese Arbeitsverbote in den ersten Monaten, 3 bis 9 Monate sind es je nach Status oder wo man wohnt, abzuschaffen. Herr Brücker, sollten wir das tun?
Also es würde helfen, aber es wäre kein Quantensprung. Also je schneller die Menschen sich integrieren über Arbeit, über Integrationskurse, Sprachkurse und andere Programme, das müsste im Prinzip sofort nach dem Zuzug beginnen, umso leichter fällt es. Das ist also in der Arbeitsmarktforschung schon lange bekannt. Je länger jemand erwerbslos ist, umso schwieriger wird es. Also darum muss man so früh wie möglich beginnen. Aber ich warne auch vor zu hohen Erwartungen. Also wenn wir die Arbeitsverbote sofort abschaffen würden nach Zuzug, dann wären nach einem Jahr etwa 10-15% erwerbstätig, weil wir eben noch andere Programme haben, Sprachprogramme, die auch gemacht werden müssen. Also es ist nicht so, dass dann gleich 50% erwerbstätig sind.
Ich möchte einen weiteren Gesprächsgast mit in unsere Runde nehmen. Telefonisch zugeschaltet ist uns Burkhard Dregger, innenpolitischer Sprecher der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus. Ich grüße Sie, Herr Dregger.
Ich grüße Sie auch.
Herr Dregger, in Ihrer Partei wird davor gewarnt, diese Arbeitsverbote abzuschaffen, weil man sagt, das könnte ein sogenannter Pull-Faktor sein. Also es könnte dazu führen, dass noch mehr Leute nach Deutschland kommen. Was sagen Sie?
Also es gibt, wenn ich darauf eingehen darf, eine ganze Reihe von Pull-Faktoren aufgrund der Attraktivität Deutschlands. Ich glaube, erstens mal ist der gute Ruf Deutschlands im Hinblick auf seine Großzügigkeit ein Pull-Faktor. Zweitens wissen die viele Antragsteller aus anderen Herkunftsländern, dass sie Landsleute in Deutschland finden, weil es hier eben auch viele Communities gibt. Ich glaube, das ist auch ein Faktor. Dann haben wir natürlich ein hohes soziales Niveau im Hinblick auf die Ausstattung der Asylantragsteller, aber auch ihre Gesundheitsversorgung. Ich denke, das ist international einmalig. Und all dies zusammen sind Pull-Faktoren. Aus meiner Sicht sind das viel größere Pull-Faktoren als die Frage, ob sie hier arbeiten dürfen. Ich glaube nicht, dass das im Vordergrund steht. Ich persönlich bin der Auffassung, dass das ein nachrangiger Gesichtspunkt ist und bin deswegen auch durchaus aufgeschlossen, Arbeit zu ermöglichen. Da ist ja auch in der Vergangenheit viel geschehen. Es gab früher viel längere Arbeitsverbote als heute. Aber ich glaube auch nicht, dass das ein Quantensprung ist und will vielleicht noch einen Aspekt einführen. Es gibt ja auch eine Menge Antragsteller aus den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten. Das sind Staaten, in denen schon vorher ersichtlich ist, dass die Antragsteller keinen Anspruch auf Asyl oder internationalen Schutz haben, wo die Gesamtschutzquote schon seit Jahren weit unter 1% liegt. Das gilt zum Beispiel für Moldau, für Nordmazedonien, für das Kosovo, für Algerien und viele andere Staaten. Diese Zuwanderung über den Asylantrag ist eigentlich die falsche. Man muss den Leuten mal beibringen, dass man auch ein Visum oder eine Arbeitsaufenthaltserlaubnis beantragen kann und keinen Asylantrag stellen. Hier müssen wir, glaube ich, klar sein, dass Asyl der falsche Weg ist. Und wir müssen hier die Wege finden, die Aufenthaltsbeendigung zu beschleunigen. Das heißt, da geht es dann nicht darum, Arbeit zu erleichtern, sondern Aufenthalt schneller zu beendigen. Und die Aktivitäten der EU-Innenminister in diesem Bereich jetzt jüngst sind ja genau darauf gerichtet, für Antragsteller aus diesen sogenannten sicheren Herkunftsländern die Asylverfahren an die EU-Außengrenzen zu verlagern und ihnen letztlich den Zutritt in die EU zu verweigern. Ich unterstütze das nachhaltig, halte das für richtig. Aber diejenigen, die schutzbedürftig sind, die also tatsächlich Bürgerkrieg, Krieg oder politischer Verfolgung entkommen, die also hier eine Bleibeperspektive haben, die so schnell wie möglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren und damit ja in unsere Gesellschaft, das halte ich für sehr sinnvoll.
Vielen Dank, Herr Dräger. Ich möchte das an Herrn Brückner weitergeben. Was sagen Sie? Also läuft da etwas falsch, was den Weg in den Arbeitsmarkt angeht? Also bei den sogenannten sicheren Herkunftsländern, wobei ja auch immer die Frage ist, wie sicher die tatsächlich sind.
Ja, ich glaube, wir müssen ein paar Dinge auseinanderhalten. Also das eine ist, es gibt eine Gruppe von Ländern, die wir als sichere Herkunftsstaaten deklariert haben. Dazu gehören die Staaten vom Westbalkan, also darunter Nordmazedonien. Und da haben wir eine sehr kluge Regelung, dass wir gesagt haben, okay, das sind sichere Herkunftsstaaten, aber man kann, wenn man hier einen Job hat, hier einreisen. Das funktioniert sehr gut. Wir haben nahezu keine Asylantragszahlen mehr aus diesen Ländern. Und diejenigen, die über die sogenannte Westbalkan-Regelung hier eingereist haben, haben die höchste Erwerbstätigenquote von allen Migrantengruppen, die wir überhaupt haben, von über 90%.
Also mehr als Deutsche sozusagen dann.
Deutlich mehr als Deutsche. Ja. Deutlich mehr als Deutsche. Es gibt dann andere Länder, über die wir jetzt gerade streiten, ob sie sichere Herkunftsländer sind. Ich denke, dass Moldawien und Georgien in der Tat, das sind EU-Beitrittskandidaten, zu dieser Gruppe zu rechnen sind. Und dann gibt es andere Länder, ich nenne jetzt mal die Türkei zum Beispiel, ja, die hat eine Anerkennungsquote von unter 20%. Das ist aber aus meiner Sicht kein sicherer Herkunftsstaat, weil es dort Verfolgung gibt. Das Gleiche gilt auch für die nordafrikanischen Länder. Also die Anerkennungsquoten alleine sind noch kein Hinweis darauf, dass diese Länder tatsächlich sicher sind. Da geht es ja um Fragen darum, gibt es Diktatur, gibt es willkürliche Gefängnisaufenthalte für die Opposition und Ähnliches. Und für diese Menschen muss es ja weiter eine Schutzchance geben. Ja, also insofern streiteten wir da vielleicht über die Details, aber ich glaube, man sollte nur Länder tatsächlich als sichere Herkunftsländer erklären, die tatsächlich auch sicher sind. Das ist das eine. Das andere ist, wir reden da über relativ kleine Zahlen. Also etwa 60% der Menschen, die noch hier leben, haben einen anerkannten Schutzstatus in den Fällen, also in den Fällen, wo die über die Fälle entschieden worden ist. Also die große Mehrheit der Menschen, die zu uns kommt, kommt aus Ländern wie Syrien, Afghanistan und ähnlichen Ländern. Also über die Hälfte der aktuellen Asylanträge verteilen sich allein auf zwei Länder, nämlich Syrien und Afghanistan. Und wir reden im Großen und Ganzen, also wenn wir über Integration reden, eben zu überwiegenden Anteilen über diese Länder. Und wir führen den Streit über diese relativ wenigen Länder, wo die Menschen herkommen, wo die Fälle so ein bisschen dazwischen liegen. Das geht aber an der Integrationsproblematik vorbei. Die große Masse kommt eben aus den Ländern, wo es tatsächlich Krieg und Verfolgung gibt. Und dem müssen wir uns stellen.
Herr Dräger, Sie müssen gleich weg. Deswegen noch mal, möchte ich Ihnen noch mal kurz die Möglichkeit geben, dazu entgegnen.
Ja, also ich sehe es nicht ganz so, was die sicheren Herkunftsstaaten betrifft. Also die bereits anerkannt sind wirklich sicher. Ich weise auch mal darauf hin, dass etwa 50% derjenigen, die hier dauerhaft in Deutschland die Asyl beantragt haben, nicht schutzbedürftig sind, jedenfalls im Sinne unseres Grundgesetzes und der internationalen Verträge. Die sind eben nicht anerkannt und berechtigt, sondern im Grunde ausreisepflichtig und nur geduldet. Das ist ein Zustand, der uns an einer ganz anderen Stelle erhebliche Probleme bereitet, weil dieses Land auch für diese Personengruppe ungeheure Ressourcen aufwendet und die sie nicht zur Verfügung hat für Menschen, die tatsächlich schutzbedürftig sind, die also tatsächlich politischer Verfolgung, Krieg oder Bürgerkrieg entfliehen wollen. Und wir sehen ja nun unentwegt überall, an allen Stellen in diesem Land, in allen Kommunen, dass wir uns auf den Weg der Überforderung begeben haben und es jetzt eine Reaktion bedarf, auch um den inneren Zusammenhalt und die innere Stabilität dieses Landes zu erhalten. Wir müssen uns also auch darüber unterhalten, wie wir den Zuzug insgesamt begrenzen können. Und deswegen plädiere ich dafür, dass wir Wege schaffen in Arbeitsverhältnisse, aber keine weiteren Wege öffnen über das Asylverfahren. Und denn dieses Asylverfahren ist verbunden mit erheblichen rechtsstaatlich gebotenen Verfahren, die ihre Zeit kosten, die dazu führen, dass Menschen in der Zwischenzeit versorgt werden müssen. Und das ist im Grunde ein Wahnsinn. Und deswegen müssen wir da effizienter werden. Also Schutz für wirklich Schutzbedürftige und für andere Arbeitsmigration, insoweit unser Arbeitsmarkt dieser Arbeitsmigration bedarf. Mhm. Das wäre mein Plädoyer. Das ist im Detail nicht einfach umzusetzen, das gestehe ich gerne ein, aber daran arbeiten wir.
Das gibt mir die Möglichkeit, einen weiteren Gesprächsgast mit in unsere Runde nehmen, da es ja gerade darum ging, ob die Kommunen überfordert sind. Und zwar Roland Danz, er ist Oberbürgermeister der sächsischen Stadt Kamenz. Ich grüße Sie.
Ja, herzlich gegrüßt von meiner Seite.
Ja, Sie sind ein Befürworter der Arbeitspflicht für Geflüchtete. Da wollen wir nachher nochmal drüber sprechen. Aber jetzt erstmal die Frage, ist denn Ihre Stadt Kamenz mit 17.500 Einwohnern, ist sie überfordert mit den Geflüchteten, die Sie bei Ihnen unterbringen?
Ja, zunächst hat ja die Frage, ob man für eine Arbeitspflicht plädiert, mit der Frage, ob wir in der Hinsicht konkret überfordert sind, wenig zu tun. Also genau. ganz klar ist es so in unserer Stadt, dass wir in der Hinsicht vernünftig, und darüber bin ich als Oberbürgermeister sehr froh, nach den Anspannungen 2015, 2016, dass wir da doch gut miteinander leben. Aber die Frage ist ja, und da will ich schon zu meinem Standpunkt ein Stück weit hinführen, weshalb scheuen wir uns davor, dass wir einerseits bereit sind, Schutz anzubieten, auch denjenigen erstmal, die möglicherweise gar keine Bleibeperspektive haben, aber auf der anderen Seite nicht die Frage stellen, was bist du bereit dafür zu geben, in die Gesellschaft reinzubringen? Und dann geht es eben um die Frage, ob man das fakultativ macht oder ob man daraus eine Verpflichtung erwachsen lässt. Mhm.
Herr Danz, ich möchte da nachher nochmal ausgiebig drüber sprechen, aber jetzt nochmal bei dem Thema Arbeitsmöglichkeiten bleiben. Mhm. Wie gut sind denn bei Ihnen die Geflüchteten mit Bleibeperspektive, ohne konkrete Bleibeperspektive im Arbeitsmarkt integriert?
Also wir haben derzeit in unserer Stadt, in dem Raum Kamenz-Radeberg, eine Arbeitslosenquote von 3,5%.
Also Vollbeschäftigung quasi?
Ja. Die wenigsten, die in der Hinsicht jetzt in den Arbeitsmarkt da eingebaut sind, sind meiner Wahrnehmung nach Asylbewerberinnen oder Bewerber. Und das heißt doch, nach dem Königsteiner Schlüssel, die Menschen werden verteilt, sie sind da, dass die Frage der Beschäftigung bei uns in der Hinsicht wesentlich geringer ist als möglicherweise an anderen Orten.
Warum ist das so? Woran liegt das? Wo sind bei Ihnen die Hürden?
Das ist einfach eine Frage, dass wir schon mal nicht zu den industriellen, um das vornehm auszudrücken, Kernbereichen gehören in Deutschland. Wir gehören zum Wachstumsraum Dresden, das ist so an der Stelle. Aber diese Beschäftigungsmöglichkeiten, die vielleicht ein Ballungsraum wie Köln oder Stuttgart oder auch München anbieten kann oder auch Berlin, diese Beschäftigungsmöglichkeiten finden Sie in Ostsachsen in dieser Form zunächst erstmal auf den ersten Blick so nicht.
Mhm. Herr Saber, wie sehen Sie das? Wie entscheidend ist der Arbeitsmarkt für die Integration von Geflüchteten?
Ja, also meine Überzeugung ist es, dass eine gesellschaftliche Integration ohne berufliche Integration überhaupt nicht möglich ist. Das ist der Grundsatz. Ich würde aber gerne auf einen Punkt eingehen, was angesprochen wurde. Dass Aufhebung des Arbeitsverbotes eine weitere Anreiz schafft, dass die Menschen nach Deutschland kommen, das möchte ich ja vehement ja widersprechen. Weil ich finde, dass wie es im Moment ist, dass es ja ein weiterer Anreiz ist, wenn, sage ich mal, sogar der Anspruch auf Bürgergeld als sogar Gehalt definiert wird. Ich habe ja vor einiger Zeit eine Gespräch oder beziehungsweise eine Diskussion gehabt mit einem Geflüchteten. Wobei, das ist nicht das Thema alleine bei Flüchtlingen. Das ist ein gesellschaftliches Thema oder Problem, das dann einen eingestellt hatten und nach 3 Monaten hat gekündigt, weil meinte, ja, ich muss jetzt meine Miete selber bezahlen. wo ich dann meinte, ich bezahle ja meine Miete selber seit 40 Jahren. Und ich finde ja, und in diesem Gespräch wurde ja angesprochen, naja, ich habe ja gehört, man kommt ja nach Deutschland und bekommt man ein Gehalt. Und dann musste ich das richtigstellen, dass Gehalt aus meiner Sicht so definiert ist, dass ich eine Leistung erbringe und dafür Geld bekomme und das heißt Gehalt. Das andere ist ja das soziale Netz, was wir hier haben. Daher bin ich davon überzeugt, dass eine Aufhebung des Arbeitsverbotes beziehungsweise auch Arbeitspflicht ist kein weiterer Anreiz ist, sondern sogar eine Win-Win-Situation darstellt.
Herr Brücke, haben wir hier ein Problem? Also ist es eher attraktiv, in die Sozialsysteme einzureisen, wie ja manche Leute sagen, als hier auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen in Deutschland? Gibt es dazu Zahlen?
Es gibt Zahlen, ja. Also wir haben Befragungen, nach denen wollen 96% oder 97% der geflüchteten Männer und 86% der geflüchteten Frauen hier arbeiten, also erwerbstätig werden. Also die ganz überwältigende Mehrheit und alle Befragungen zeigen auch, dass sie eigentlich nicht von Leistungen abhängig sein wollen. In der Praxis stellt sich das natürlich viel schwieriger dar. Es geht häufig um Familien mit vielen Kindern. Es gibt Betreuungsaufgaben, man findet nicht so leicht einen Job. Es gibt auch Arbeitsmarktdiskriminierung. Also es ist alles nicht so einfach, es geht alles nicht über Nacht. Ja. Und es ist so, dass wir natürlich auch eine Reihe von Programmen haben. Also wir schicken die Leute in Integrationskurse, in Sprachkurse. Das verzögert die Prozesse und dann entstehen auch Ängste, ja, dann Arbeit aufzunehmen. Aber im Grundsatz will die große Mehrheit der Geflüchteten arbeiten und das Arbeiten zum Beispiel jetzt schon deutlich mehr als uns bei den Geflüchteten gearbeitet haben, die während der Jugoslawienkriege gekommen sind. Eine Quote von über 60%. Ja. Das ist nicht schlecht. Das ist, sagen wir mal, höher als der Anteil der Deutschen, die gearbeitet haben 2005. Ja. Mhm.
Als die Arbeitslosigkeit so hoch war in Deutschland.
Als die Arbeitslosigkeit so hoch war damals, hatten wir natürlich eine andere Arbeitsmarktsituation. Völlig richtig der Verweis in Sachsen, dass in den Regionen, wo die Arbeitslosigkeit gering ist, läuft natürlich auch die Integration der Geflüchteten besser. Aber was wir auch brauchen, also wir nennen das in der Arbeitsmarktforschung, sind diversifizierte Arbeitsmärkte. Man braucht ja Jobs, die zu einem passen. Und das findet man eher in den urbanen Ballungsräumen, wo wir ganz unterschiedliche Jobs haben. Da kommen die Leute leichter rein als in den eher ländlichen Regionen. Und ja, es hängt einerseits davon ab, wollen die Leute arbeiten? Die große Mehrheit will arbeiten. Aber gibt es auch dann die entsprechenden Jobs? Und bringen wir das halt das zusammen, ja, dass der richtige Job zur richtigen Person passt und es braucht auch noch sowas wie Sprachkenntnisse.
Dann kommen wir auf die Sprachkenntnisse zu sprechen. Herr Saber, Sie arbeiten in einem Pflegeunternehmen, sind ja der Personalreferent und haben gesagt, die Leute, die bei Ihnen dieses Praktikum gemacht haben, die sprechen noch gar nicht so gut Deutsch. Wie funktioniert das denn dann in der Pflege?
Genau, daher wissen Sie, vielleicht erstmal einen Punkt bezogen auf diese Sprachprogramme oder Integrationskurse. Habe ja viele Flüchtlinge erlebt, die das im Prinzip schon ein Jahr Sprachkurse, Integrationskurse hinter sich haben, aber sind kaum wirklich in der Lage, auch im Minimalbereich zu kommunizieren. Daher würde ich das für sinnvoll empfinden, auch diese Kurse mit Praktika zu verbinden. Dann bezogen auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen. Ja, wenn die Kollegen sich bei uns bewerben, also man merkt ja, die möchten auch arbeiten, aber die Sprachbarrieren sind da und in der Pflege, ja.
Das sprach ja besonders
wichtig. Genau, weil es ist ja, Pflege ist es ja Kommunikation. Und aber wenn wir erkennen, dass die Wille da ist, dann schaffen wir natürlich auch Möglichkeiten, auch in Zusammenarbeit mit Arbeitsagentur, Jobcenter, auch an dieser Stelle danke an unseren Arbeitgeberservice, Möglichkeiten zu schaffen, die Leute erstmal in 3 Wochen Maßnahmen zu nehmen. Und wenn wir mal schauen, dass die sozialen Kompetenzen vorhanden sind, stellen wir sie für, wie gesagt, 6 Monate ein, wo wir halt dann auch Gehalt zahlen. Problem dabei ist es ja, wenn wir sie als Praktikanten einstellen, wo wir Gehalt zahlen, bekommen wir 0 finanzielle Unterstützung von zum Beispiel Arbeitsagentur oder Jobcenter. Und aber das ist für uns ist eine Investition in die Zukunft. Das heißt auch in gewisser Weise auch die Sprachkurse, dann weitere Sprachkurse wir finanzieren und dann haben die Praktikanten die Möglichkeit auch gleich das theoretisch Gelernte anzuwenden. Und da haben wir wirklich, da waren ja Bewerber bei uns, die kaum Deutsch sprechen könnten und nach 6 Monaten in der Lage waren, auch zu kommunizieren, so man das, dass sie in der Pflege arbeiten könnten. Ja, daher, diese Praktika finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Und das wurde ich vom Anfang an auch mit Integrationskursen und beziehungsweise andere Sprachprogramme, wenn es rechtlich möglich ist, verbinden.
Herr Danz, wenn Sie das vielleicht auch auf Ihre Stadt beziehen, Carmen, Sie haben ja auch Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel. Wären das Ideen, solche Praktika verbunden mit Sprachkursen, die die Arbeitgeber oder vielleicht dann auch irgendwie die Kommune finanzieren, um das Fachkräfteproblem zu lösen und mehr Geflüchtete in Arbeit zu bringen?
Wir merken, dass bei dieser Frage einer Arbeitspflicht permanent eine Vermischung erfolgt zwischen der Stillung eines Fachkräftebedarfes oder dem Stillen eines Fachkräftebedarfes und der Frage, wie fordern wir von dem Einzelnen nach einer gewissen Zeit, dass er angekommen ist, die Gegenleistung. Und da will ich ganz klar eins sagen. Also wenn man auf der einen Seite bürokratische Hürden beseitigt, die uns hindern, dass also einfach ausgedrückt Ausländer, Migranten in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden, wenn man diese Hürden beseitigt, da bin ich sehr dafür. Aber was machen wir ganz konkret mit im Landkreis Bautzen, also Stand September, 1300 Asylbewerbern, die geduldet sind, die also eher dem Arbeitsmarkt gar nicht, dem unmittelbaren Arbeitsmarkt gar nicht zur Verfügung stehen. Und die Menschen insgesamt werden immer hellhöriger an der Stelle, wenn es um die Frage geht, dass also Migration, Flüchtlingsströme schwer also zu stoppen sind. Nämlich die Frage ist ganz einfach, ich muss hier auch für meine Familie sorgen, jeden Tag vom Grunde den Hintern hochheben. Ich mache das ganz simpel an der Stelle. Und andere bleiben liegen. Und ich möchte diesen Bildern etwas entgegensetzen, nämlich ganz klar mit der Vorstellung, dass wir diejenigen in der Hinsicht, die nicht in den ersten Arbeitsmarkt aus vielerlei Gründen hineinkommen können, dass wir denen in der Hinsicht auch eine Möglichkeit und eine Verpflichtung anbieten, eben im Bereich des öffentlichen Dienstes mitzutun. Wir haben in unserer Stadt genügend zu tun in Grünanlagen. Wir haben genügend zu tun, wenn der Winter kommt an der Stelle. Und wir haben auch andere Arbeitsfelder. Es ist ja hier im Gespräch auch angeklungen. Ich möchte das gar nicht so einseitig betrachten. Wenn ich Pflegeheime besuche, kann ich in Kamenz sagen, für die alten Menschen wird sehr, sehr viel getan. Aber die Pflegekräfte schaffen es gar nicht. Wir haben heute hier, ich gucke hier aus dem Studiofenster, einen schönen Sonntag, die älteren Menschen, die meistens immobil sind, mal auf die Terrasse zu schieben. Und auf der anderen Seite haben wir aber eben durch die Flüchtlingsbewegung und durch die Situation, wie sie nun mal ist, Menschen da, auch über längere Zeit, die das könnten. Und da liegt eigentlich mein Ansatz und deswegen habe ich mich gefreut, dass also aus verschiedenen Richtungen die Frage der Arbeitspflicht, also du musst dich als hierhergekommener auch selbstständig kümmern und in der Hinsicht bereit sein mitzumachen, dass diese Frage in zunehmender Weise offener diskutiert und vor allem auch hoffentlich in eine richtige Richtung gebracht wird.
Herbert Brücker vom IAB, ist das überhaupt durchsetzbar, eine Arbeitspflicht?
Es ist liegt ein bisschen dazwischen. Ne? Also es ist so, dass es eigentlich sowas wie eine Arbeitspflicht, das hat bei uns ja ein gewisses Geschmäckle durch die Vergangenheit, ganz, ganz banal so nicht gibt. Aber jemand, der Leistungen empfängt, und darum geht es hier, den kann man dazu verpflichten, mitzuwirken. Und es gibt auch schon jetzt im Gesetz, also dass Asylbewerber zum Beispiel mitwirken in den Einrichtungen bei der Versorgung. Also man kann die eigentlich schon jetzt zur Arbeit verpflichten. Man kann auch Menschen, die Bürgergeld beziehen. Ja? Also die große Mehrheit der Geflüchteten hat am Ende ja einen Schutzanspruch und dann beziehen sie Bürgergeld. Ja? Man kann die zur Mitwirkung verpflichten und man kann auch sogenannte Arbeitsgelegenheiten schaffen. Und diese Arbeitsgelegenheiten sind auch Möglichkeiten, wo Leute dann eben gemeinnützig oder andere Arbeiten verrichten. Das Problem liegt da. Das heißt, er darf nicht im Wettbewerb stehen mit privatwirtschaftlichen Aktivitäten. Und darum ist es gar nicht so leicht, diese Arbeitsgelegenheiten zu schaffen. Unter Arbeitsmarktgesichtspunkten geht es halt darum, wir haben natürlich eine Priorität dafür, dass die Menschen in den ersten Arbeitsmarkt kommen und dass sie dafür die notwendigen Qualifikationen wie Sprache erwerben. Also das heißt, man darf eigentlich nur Menschen da reinschicken, die weder jetzt für Sprachprogramme in Frage kommen, für Qualifizierungsprogramme, noch einen Job finden. Und damit reduziert sich der Kreis schon. Aber dann kann man das durchaus tun.
Ja, es gab jetzt diesen konkreten Vorschlag oder diese Idee, im Pflegeheim irgendwie mitwirken und die alten Menschen irgendwie in die Sonne schieben. Also wäre das eine mögliche Arbeitsgelegenheit der Behörde? Müssen wir das Gesetz da ändern?
Bin nicht ganz sicher, ich bin kein Jurist, ja, darum bin ich da ein bisschen vorsichtig, aber dieses Gesetz hat ja einen bestimmten Sinn. Ja, also die Handwerksunternehmen, die Träger dieser Einrichtungen und so weiter, die häufig privatwirtschaftlich sind, werden sich natürlich in dem Moment beschweren, wenn ihnen Teile des Geschäftes wegbricht durch diese Arbeitsgelegenheiten. Also insofern, und da ist die Wirtschaft auf einmal sehr, sehr hellhörig. Ja. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn diese Aktivitäten zusätzlich sind. Aber wenn das Aktivitäten sind, und da hat der Bürgermeister wahrscheinlich recht, viele von denen kann durch die Pflegedienste gar nicht gemacht werden, dann kann man sowas durchaus tun. Ja, und das ist vielleicht auch sinnvoll. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Menschen das gerne tun. Ja, also es ist ja nicht so, dass sie nicht arbeiten wollen. Und soziales Engagement schadet im Grundsatz nicht. Wie gesagt, solange das nicht im Wettbewerb steht, also nicht verhindert, dass die Menschen zum Beispiel Sprachen lernen und Ähnliches.
Ja. Wir haben ja einen Mitarbeiter, Personalreferenten von einem Pflegeheim ja hier im Studio. Was halten Sie denn davon? Also würde Ihnen das helfen oder würde Ihnen das die Möglichkeit nehmen, halt Leute richtig einzustellen? Oder könnte das auch eine Brücke sein?
Ja, das geht ja um diese eine Brücke zu schaffen. Schauen Sie mal, in Berlin, wir haben ja eine Situation, die leider viele Pflegeunternehmen dadurch, dass sie halt auch nicht zukunftsorientiert konzeptionell arbeiten, dass sie dann mit 50, 60, 70, sogar 80% Leasingspersonal arbeiten. Wir glücklicherweise sind eine von wenigen Unternehmen in Berlin auch oder bundesweit, die mit eigenen Mitarbeitern arbeiten, feste Mitarbeiter. Und das heißt, einfach zukunftsorientiert diese Menschen ins Arbeitsleben zu integrieren. Es geht ja nicht darum, nur, dass wir sagen, für die nächsten 10 Jahre Leute haben, die dann die Klienten oder die Pflegebedürftigen in die Sonne schieben, sondern es geht ja darum, wir haben auch wie gesagt, nicht nur im Fachbereich Mangel, sondern auch wirklich im qualifizierten Helferbereich. Und aus meiner Sicht ja, die Flüchtlinge aus bestimmten Kulturkreisen dadurch, dass sie andere familiäre Infrastrukturen hatten, das heißt, sie haben Achtung vom Alter, sie gehen respektvoll mit den älteren Menschen um. Das ist für mich der Grundsatz, um in der Pflege zu arbeiten, das Herz am richtigen Fleck zu haben. Und diese Menschen einfach mit bestimmten Maßnahmen mittel- und langfristig so weit zu qualifizieren, dass sie halt tatsächlich in der Pflege arbeiten können. Auch, ich kann mir vorstellen, auch in anderen Bereichen hier auch.
Und würde da eine Pflicht helfen? Also sozusagen?
Also, wie man das auch nennen mag, auf jeden Fall finde ich ja, eine Pflicht aus deutscher Sicht finde ich das natürlich für sinnvoll, weil es soll ja, Deutschland hilft den geflüchteten Menschen. Und mittel- und langfristig denke ich, das ist das Minimum, was man auch wünschen kann, auch der deutschen Gesellschaft, sage ich mal, auch zu helfen.
Die Bundesregierung hat erkannt, dass es Handlungsbedarf gibt bei der Integration von Geflüchteten. Es liegen einige Vorschläge auf dem Tisch, haben wir schon alles ein bisschen angesprochen. Es gibt nun aber auch einen Sonderbeauftragten der Bundesregierung für die Arbeitsmarktintegration, Daniel Terzenbach. Er ist Vorstand bei der Bundesagentur für Arbeit, hat diesen Job am Mittwoch angetreten. Und er soll, wie Arbeitsminister Hubertus Heil sagt, den Jobturbo zünden oder zumindest dabei helfen. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie er das anstellen möchte.
Das hat mehrere Phasen. Wir fangen jetzt unmittelbar an, erstmal die ganze Diskussion zu objektivieren. Wir werden alle internationalen Daten, die zum Teil wirklich Äpfel mit Birnen sind, mal nebeneinander legen, werden gucken, was davon tatsächlich wie sich auswirkt. Wir wollen auch hier erstmal einen Prozess besser verstehen, vom Ankommen nach Deutschland dann bis in den Arbeitsmarkt. Da wollen wir an den neuralgischen Punkten der Sprachförderung, aber auch der Arbeitsmarktintegration noch mehr Transparenz schaffen. Das ist ein wichtiger Punkt und als Grundlage. Und dann wollen wir mit den Communities der Geflüchteten, wir wollen mit den Wohlfahrtsverbänden ins Gespräch kommen, um die Arbeitsmarktperspektive zu stärken, weil da sind ganz viele Menschen, die ehrenamtlich, voll berufstätig sich damit auseinandersetzen, dass Ukrainerinnen, Ukrainer, aber auch alle anderen Geflüchteten hier in Deutschland sich gut zurechtfinden. Das sind gute Multiplikatoren. Und auf der anderen Seite natürlich auch mit Unternehmen ins Gespräch kommen, um zu schauen, wie können Menschen, die noch grundständige, noch nicht perfekte Deutschkenntnisse haben, besser vielleicht in die Produktionsprozesse oder in die Arbeitsprozesse von Unternehmen passen und was können wir dann dafür tun? Und der dritte große Punkt wäre sicherlich, dann es auch soweit zu regionalisieren, weil am Schluss ist Arbeitsmarktpolitik und Arbeitsmarktintegration immer was Lokales. Das sind lokale Bündnisse, lokale Netzwerke, die sich finden müssen, die, und da gibt es schon viele gute Beispiele, da gibt es aber auch noch viele Regionen, die noch sicherlich noch mehr tun können. Wie können da die richtigen Akteure A, über die gleichen Fakten sprechen und dann B, daraus gemeinsame Rückschlüsse ziehen, wo jeder seinen Baustein und seine Verantwortung mittragen kann. Das sind von Anerkennung, von Kinderbetreuung, von Förderung, von Qualifikationen. Das sind ganz, ganz, ganz viele Bausteine. Wie trägt da jeder dazu bei, dass das ein gesamtgesellschaftliches Kunstwerk wird?
Es geht ja um rund 400.000 Menschen mit Bleibeperspektive, die Bürgergeld erhalten und Sprachkenntnisse erwerben bzw. erworben haben. Warum sind die nicht schon längst im Arbeitsmarkt? Wo hakt es da vor allem?
Ja, wir reden hier über eine Zahl von Menschen, die entweder gerade aus den Integrationskursen gekommen sind oder kurz davor stehen. Und genau deswegen wollen wir gerade jetzt den Turbo zünden. Es geht ja gerade genau um diese neuralgische Phase, dass die Sprache, die rudimentär gelernte Sprache, die grundsätzliche Sprache sofort nutzbar ist. Und viele Geflüchtete bringen ja entweder praktische, wertvolle Erfahrungen mit oder auch zum Teil schon viel theoretische Erfahrungen. Bei den Ukrainern zum Beispiel als der größten Gruppe ist ja voraussichtlich ein hoher Teil auch mit Studienabschlüssen. Und das in einer gerade frisch gelernten Sprache jetzt durch Arbeit zu vertiefen, direkt anzuwenden und dann auch den gesellschaftlichen Integrationsprozess voranzutreiben. Da ist genau jetzt die richtige Zeit und wenn man das viel früher gemacht hätte, dann hätte man einfach auch in Kauf genommen, dass die Menschen hätten keinen bodenständigen Integrationskurs oder keine Grundkenntnisse in Deutsch hätten lernen können. Und in Deutschland ist nun mal der Arbeitsmarkt deutsch. Die Sprache ist hier deutsch, anders als im Norden Europas oder auch anders als in den Niederlanden, wo man zum Beispiel auch mit Englisch schon sehr weit kommen kann, ist im deutschsprachigen Raum einfach die Sprache ein ganz zentraler Punkt am Arbeitsmarkt.
Liegt hier auch das Problem, dass die Beschäftigungsquote bei Ukrainern in Deutschland nur bei 19% liegt, wo das hingegen bei vielen anderen Ländern deutlich höher ist. In Polen sind es, glaube ich, fast 80%. Also liegt das an der Sprache oder läuft da noch was anderes falsch?
Da ist Sprache ein Thema. Aber wie schon gesagt, wir wollen jetzt erstmal objektivieren, was heißen denn diese ganz verschiedenen Zahlen. Da gucken einzelne Länder auf Personen, die alle am Arbeitsmarkt theoretisch nutzbar sind und stehen die in eine Relation zu denen, die schon erwerbstätig sind. Dann gibt es andere, die zählen zum Beispiel auch schon die Geflüchteten dazu, die vorher schon im Land waren, also Ukrainerinnen und Ukrainer zum Beispiel, die auch schon vor dem Kriegsausbruch im Land waren. Da gibt es ganz verschiedene Zählweisen. Das wollen wir erstmal objektivieren. Aber dessen ungeachtet erkennen wir schon auch in den Datenmustern, dass es bei uns auch noch was zu tun gibt. Aber Deutschland hat nun mal auch einen Weg mit der Sprache, das bei uns die besonders wichtig ist. Und deswegen wollen wir auch in diesen Nachhaltigkeitsweg gehen. Wir wollen Sprache erst erlernen, dann Arbeit aufnehmen und vertiefen. Und das dauert einfach einen Moment länger. Aber die Wissenschaft rät uns dazu, weil sie am Schluss sagen, das ist der nachhaltigere Weg. Und bei der ersten Flüchtlingsbewegung 2014, 2015 sehen wir, dass die Menschen, die zu uns gekommen sind, insbesondere da auch die Männer, die haben mittlerweile eine Erwerbsquote, die sich fast an den Anteil aller Migranten in Deutschland genähert hat. Das heißt, das scheint richtig gewesen zu sein, dass man erst in Sprache investiert, aber dann auch unmittelbar Arbeit folgen muss.
Wobei das ja jetzt auch schon 8 Jahre zurückliegt.
Ja, natürlich. Aber wir sehen auch in anderen Ländern, da gibt es Tendenzen, dass wenn man in Sprache nicht investiert, die Arbeit immer unstetiger bleibt. Also die Menschen gehen viel schneller wieder in Arbeitslosigkeit, finden längerfristig keine Arbeit. Und das sehen wir in Deutschland schon zumindest in den Fluchtbewegungen aus der 2014-15er Zeit, dass es da positive Trends gibt. Also das bekräftigt uns eher, diesen Weg zu gehen. Und wir wollen auch jetzt, ich als Sonderbeauftragter möchte mir auch in Dänemark und in Niederlanden und zum Beispiel auch in Norwegen mal anschauen. Warum ist das so? Mit den Sozialpartnern sprechen, mit Unternehmen sprechen, mit Projekten sprechen, um zu verstehen, was es da vielleicht auch noch zu lernen gibt.
Hm. Unabhängig jetzt von diesen zeitlichen Hürden, gibt es zu viel Bürokratie, wenn Geflüchtete in den Arbeitsmarkt kommen wollen, wenn es auch Arbeitgeber gibt, die dann sagen, ja, hier hakt es hier und da mit den Behörden, wir kommen da nicht auf einen gemeinsamen Weg?
Also ich glaube, da können wir in Deutschland natürlich noch was schaffen. Also wir haben sicherlich noch Luft nach oben, wenn es um die Fragen der beruflichen Anerkennung geht. Das ist ein Thema, das brauchen wir auch nicht in allen Facetten schönreden. Wenn Berufe manchmal mehrere Jahre dauern, anerkannt zu werden, wenn Menschen schon im Ausland lange, lange berufstätig waren, auch sich qualifiziert haben, also nicht nur ohne Abschlüsse was gemacht haben, wenn das dann bei uns in Deutschland mehrere Jahre dauert, bis die dann in ihren Tätigkeiten arbeiten dürfen, dann ist das aus mehreren Perspektiven nicht sinnvoll. Da ist auf der einen Seite schon die Wertschätzung, die wir da nicht mitgeben, schon sehr sichtbar. Also das ist ja auch kein Thema, dass man Menschen erklärt, ja, du hast zwar was gelernt in deinem Land, aber hier darfst du es nicht anwenden, weil wir glauben, wir haben es hier klüger organisiert. Das ist ein Thema, da müssen wir schon wirklich ran. Und das ist auch für den Arbeitsmarkt nicht sinnvoll, weil diese Personen könnten natürlich auch während der beruflichen Tätigkeit diese Anerkennungsverfahren weitermachen. Und dass wir da an der Ebene vielleicht manchmal als bürokratisch wirken, das kann ich nicht ganz zur Seite legen.
Was wären so für Sie die nächsten Schritte, um den ganzen Prozess zu vereinfachen und die Leute mit Bleibeperspektive, die Möglichkeit haben, schneller in Arbeit bringen zu können?
Ich glaube, ganz wichtig ist es, dass am Schluss die regionalen Netzwerke gut aufgestellt sind, dass die alle am gleichen Strang in die gleiche Richtung ziehen. Das heißt, die müssen erstmal eine gleiche gemeinsame Ausgangslage haben, sprich von der Kommune über die Arbeitgeberverbände, die Sozialpartner, Gewerkschaften, die dahinter sind, aber auch die Kammern, dass die Arbeitsverwaltung, dass die erstmal alle in eine gleiche Richtung schauen. Und dann lässt sich lokal ganz viel lösen, auch in den Systemen, die zum Teil bürokratisch wirken. Wenn da alle an einem Strang ziehen, weil sie die gleiche Perspektive haben, dann sehe ich da schon ganz, ganz viel Perspektive und auch wirklich viele Chancen. Und wir haben da gute Beispiele. Ich war jetzt zuletzt mal in Hamburg im Welcome Center, da sind alle unter einem Dach. Wenn alle Institutionen voneinander wissen und eng verzahnt miteinander arbeiten, geht in den bestehenden Systemen noch viel mehr als heute. Und darauf will ich jetzt erstmal setzen. Und daneben werde ich auch Vorschläge machen, wenn es Verordnungsanpassungen gibt, Notwendigkeiten gibt, vielleicht auch an den Gesetzgeber nochmal was rantragen. Aber erstmal bin ich da echt optimistisch, dass auch im bestehenden System, wenn alle Akteure sich zusammenraufen, ihre eigenen Positionen dem Gesamten unterordnen, dass da eine ganze Menge geht.
Das sagt Daniel Terzenbach, der neue Sonderbeauftragte der Bundesregierung für die Arbeitsmarktintegration. Herr Saber, Sie haben die ganze Zeit genickt, vor allem als es um das Thema Anerkennung ging. Also haben wir da ein Problem? Also sind wir da zu bürokratisch?
Genau, tatsächlich ist es ja so, wir haben auch Beispiele gehabt von examinierten Pflegefachkräften, die bis minimum anderthalb bis zwei Jahre hier darauf gewartet haben, um ihre Anerkennung zu bekommen. Und das ist auch, denke ich, ja, bezogen auf Marketingstrategie, Werbung für Deutschland, ja, dass wir Fachkräfte brauchen, finde ich eigentlich ziemlich eine schwache Leistung. Und da ist es ja, wurde ja erwähnt, Politik auch gefragt, natürlich da Möglichkeiten zu schaffen, weil diese eine, wir können ja bezogen auf die andere Aspekte versuchen, ja, Möglichkeiten zu schaffen, aber bezogen auf die Fachkräfte brauchen wir tatsächlich die Anerkennung.
Mhm. Herr Brücker, ist das größte Problem, die Anerkennung bei Fachkräften?
Also, ja,
dass es Jahre dauert. Also das Thema diskutieren wir ja auch schon seit 10 Jahren mindestens hier in Deutschland.
Ja, also es ist nicht schwarz, es ist nicht weiß. Also es ist erstens so, dass nur ein Teil der Geflüchteten tatsächlich Abschlüsse hat, die man anerkennen kann. Ja, das ist bei den Ukrainerinnen und Ukrainern anders. Die haben überwiegend akademische Abschlüsse, die aber wiederum mit unseren akademischen Abschlüssen nicht ganz vergleichbar sind. Und von den anderen Geflüchteten haben zwar inzwischen etwa 40-50% Abschlüsse, aber davon ist die Hälfte hier im Land erworben, die andere Hälfte im Ausland. Also da gibt's Luft nach oben bei der Anerkennung, aber es ist nicht das entscheidende Problem. Und es ist auch so, dass wenn man keinen formal anerkannten Abschluss hat, man viele Tätigkeiten trotzdem ausüben kann. Das gilt nicht für den Pflegebereich, weil das ein reglementierter Beruf ist, aber es gilt zum Beispiel für Handwerksberufe und wir beobachten, dass das auch der Fall ist. Also etwa 70% der Geflüchteten arbeiten als Fachkräfte mit und ohne Anerkennung. Also da geht auch ohne Anerkennung was, aber es bleibt dabei, das ist ein großes bürokratisches Problem, es dauert zu lange und wir verlieren dadurch natürlich qualifizierte Arbeitskräfte.
Wer macht da denn welche Fehler? Also das ist ja immer so sehr abstrakt, wenn man sagt, es gibt da bürokratische Hemmnisse. Also
das Grundproblem liegt eigentlich in unserem Ausbildungssystem. Wir haben ja das duale Ausbildungssystem, was eigentlich sehr gut ist, was wir aber international woanders nicht haben. Und dadurch haben wir dann eine Struktur. Man muss zur Handwerkskammer gehen, man muss zur Industrie- und Handelskammer gehen, je nachdem, was man für einen Beruf hat. Man muss seine akademischen Abschlüsse an Hochschulen anerkennen lassen oder dafür gibt es auch eine Liste. Das heißt, wir haben 1000 verschiedene Anerkennungsstellen und das ist halt sehr kompliziert, aber das liegt daran, dass unser Ausbildungssystem kompliziert ist. Was wir bräuchten, wären viel einfache Verfahren, die auch informelle Qualifikationen anerkennen. Und da müsste man vielen auf die Füße treten. Und dann kann man manchen Landesbehörden und so weiter, das müsste man eigentlich von Grund auf neu durchdenken.
Ich möchte einer ersten Hörerin die Möglichkeit geben, sich hier in der Runde zu beteiligen. Frau Amann aus Ravensburg, ich grüße Sie.
Ja, hallo miteinander.
Ja, Ihre Sicht auf unsere Runde und auf unser Thema.
Genau, also mein Name ist wie gesagt Monika Amann. Ich bin Kursleiterin in Berufssprachkursen des Bundesamtes für Migration. Ich mache diese Arbeit schon seit einigen Jahren freiberuflich und ich möchte meine Sichtweise jetzt gerne einbringen in die Diskussion, weil es hieß ja, an was hapert es? Warum schaffen wir es nicht, die Leute in Arbeit zu bringen? Also in meinen Berufssprachkursen auf B2- und C1-Niveau sitzen vorrangig Menschen aus, ja momentan sehr viel aus der Ukraine, aber auch aus Syrien. Das heißt, es sind geduldete Menschen, die eigentlich das Recht hätten oder die Bürgergeld beziehen. Die haben eigentlich eine Arbeitserlaubnis aus der Ukraine auf jeden Fall. Aber warum schaffen wir es nicht, sie in Arbeit zu bringen? Weil Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Ich habe jetzt Leute hier sitzen im B2-Kurs, die sind seit anderthalb Jahren, also seit Kriegsausbruch hier in Ravensburg, aber mussten wirklich teilweise über ein halbes Jahr, wenn nicht 9 Monate nach Ende des Integrationskurses, erstmal wieder warten. Warten warum? Weil kein Berufssprachkurs ist. Es ist momentan nämlich gar nicht möglich, einen Berufssprachkurs zu bekommen. Und warum ist es so? Weil wir haben einen wahnsinnigen Fachkräftemangel, einen Lehrkräftemangel.
Also bei Ihnen sozusagen als Sprachlehrer.
Ja, als Sprachlehrer. Und warum möchte niemand mehr meinen Job machen?
Weil es freiberuflich ist.
Wir freiberuflich beschäftigt sind. Genau. Weil ich nämlich, wenn ich krank werde, bin ich krank und bekomme kein Geld. Ich bekomme keine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Ich habe keinen Urlaubsanspruch. Das heißt, wir haben hier gerade eine massive Abwanderung von qualifizierten Lehrkräften aus der Erwachsenenbildung. Das heißt, wenn wir was erreichen wollen, wenn wir wirklich Berufssprachkurse machen wollen, die dann auch stattfinden, das wäre ja wichtig, damit wir überhaupt die Leute, also ich mache Bewerbungstrainings, ich schreibe mit den Leuten Lebensläufe. Das heißt, ich sorge dafür, dass die in Arbeit kommen, in den ersten Arbeitsmarkt. Das ist ja total wichtig, dass die anfangen, wirklich mal Steuer- und Sozialabgaben zu bezahlen. Aber die müssen teilweise dann, die vergessen ja auch ganz viel von ihrem Erlernten aus dem Integrationskurs, wenn sie bis zu einem Jahr dann warten. Und da ist auch nicht unser Kursträger schuld, also ich arbeite an der Volkshochschule, sondern die werden einfach zu wenig, also die Trägerpauschalen der Kursträger sind einfach viel zu niedrig. Also es ist nicht möglich, uns fest anzustellen mit den niedrigen Trägerpauschalen des Bundesamtes für Migration. Und die Folge ist, dass die Kurse einfach nicht stattfinden.
Das ist ein sehr konkretes Problem. Und da reden wir, Herr Brücker, ja über die Leute, die die beste Bleibeperspektive hier haben. Die können ja eh hier bleiben. Syrer, Ukrainer, Ukrainerin. Ist das sozusagen der Flaschenhals, Sprachkurse, dass es da zu wenig gibt, dass es zu lange dauert, dass da was vergessen wird und dass es deswegen auch so ist, dass nur 18 oder 19% Ukrainer, Ukrainerinnen im Arbeitsmarkt sind?
Ich will nicht sagen, es ist das einzige Problem, aber das Problem, was mich auch krank macht. Ja. Also wenn ich in die Daten gucke, ja, dann dauert das in der Regel ein halbes Jahr, nachdem die Menschen angekommen sind, bevor sie überhaupt in dem ersten Sprachkurs sind. Ja. Das sind die Durchschnittszahlen. Dann, wenn wir aufeinander aufbauende Programme haben, das ist jetzt hier genau das Beispiel, Integrationskurs, Berufssprachkurs, würde ja jeder vernünftige Mensch sagen, okay, man entscheidet sich dafür, dass jetzt für diese Person das Richtige, nicht gleich nach dem Integrationskurs im Beruf, noch einen anderen Kurs draufzusetzen, weil es handelt sich um eine Akademikerin zum Beispiel, die das braucht, um ihren Beruf ausüben zu können. Okay, wir entscheiden, wir machen das, ja, dann würde ja jeder vernünftige Mensch sagen, spätestens 4 Wochen nach dem Kursende des einen Kurses müsste dann der nächste Kurs beginnen. Ja, wir warten aber dann wieder ein halbes Jahr und dann passiert genau das, Sprachkenntnisse werden verlängert und dann aus der Arbeitsmarktsicht sind die Leute dann auf einmal 2 Jahre draußen, bevor die dann überhaupt ihre Sprachkurse fertig haben. Das kann nicht sein, das ist einerseits ein Finanzproblem. Völlig richtig, was eben gesagt worden ist. Die Kurse sind unterfinanziert und dann wandern die qualifizierten Arbeitskräfte ab. Wir haben da Fachkräftemangel auch in diesem Bereich. Das heißt, man muss wettbewerbsfähige Löhne bezahlen. Das andere ist ein Organisationsproblem. Man muss über die Struktur dieser Kurse natürlich nachdenken. Einerseits bestimmte Kurse muss man gewissermaßen alleinstehend anbieten, aber brauchen auch viel mehr berufsbegleitende Kurse, damit Menschen schon arbeiten, aber berufsbegleitend noch sprachliches Know-how erwerben können. Das ist didaktisch schwierig, ich weiß das, da gibt es keine Königswege, aber wir brauchen im Prinzip mehr maßgeschneiderte Programme für die Menschen, damit es schneller in den Arbeitsmarkt geht. Wir verlieren dadurch wahrscheinlich 1 bis 2 Jahre durch die Desorganisation in diesem Bereich, anders kann man das nicht bezeichnen.
Herr Danz, wie läuft das bei Ihnen in Kamenz? Also haben Sie genügend Sprachkurse für die Leute, die ohnehin anerkannt sind, also Ukrainer oder Syrer, zum Teil ja auch Afghanen?
Haben wir mit Sicherheit nicht. Aber ich höre ja mit Interesse zu. Und eine knappe Dreiviertelstunde spüren wir doch alle beim Zuhören, dass die Dinge, die Integration, also in den Arbeitsmarkt, offensichtlich seit Jahren uns überfordert. Und wenn es denn eben so ist, die Zahl habe ich mir gleich notiert, dass 18% der hier jetzt in der Hinsicht vom Bürgergeld lebenden Ukrainer nur im Arbeitsmarkt im Moment aus unterschiedlichen Gründen landen können. Warum machen wir es denn dann nicht, dass wir im öffentlichen Sektor in breitester Form diese Dinge realisieren, aber ich meine schon mit Pflichtbestandteilen und das sind dann zusätzliche Arbeiten. Wir nehmen im Raum Kamenz, also da bin ich mir ziemlich sicher, im Landkreis Bautzen derzeit bei dieser Auftragslage niemanden etwas weg. Wir würden im sozialen Bereich Dinge, die fehlen, mit diesen Menschen realisieren können und vor allem, was bisher überhaupt nicht bedacht wird, was am Anfang mal kurz anklang. Wir schaffen damit auch die Brücken der Begegnung, wenn wir davon ausgehen müssen, dass immer mehr kommen, dann wird es in dieser Form, wie es hier die ganze Zeit beschrieben wurde, meiner festen Überzeugung nach nicht gehen. Wir brauchen in der Hinsicht andere Wege und wir brauchen auch ein Stück das Signal nach außen, dass wenn du nach Deutschland kommst und in der Hinsicht eben nicht den Flüchtlingsstatus und den Schutzstatus erlangen kannst, dass du aber fest davon ausgehen musst, dass du für das, was du dann in dieser Zeit auch bekommst, etwas leisten musst. Und ich glaube, dass das bei vielen Menschen, ich behaupte nicht bei allen, aber bei vielen Menschen auch in der Hinsicht Akzeptanz findet.
Also Sie sagen also Brücken der Begegnung, wo sich dann Geflüchtete, auch anerkannte Asylbewerber mit den ansässigen Menschen bei Ihnen kamen, wo die in Kontakt kommen und wo es dann Austausch gibt.
Ja, und wo man auch sofort in der Hinsicht eins einwenden kann, die Sprache kann ich natürlich am besten in den Sprachkursen lernen, aber ich lerne sie ja auch in Begegnung. Und da festigen sich bestimmte Dinge. Also die Sprache ist auch meines Erachtens gar nicht so sehr das Problem. Das setzt aber auch voraus, dass wir auf der kommunalen Ebene natürlich auch, wenn wir diese Verpflichtung sehen, die Voraussetzungen schaffen, dass das organisiert wird. Da gehören in der Hinsicht Ausrüstungen dazu, da gehören in der Hinsicht auch ein gewisses Organisationsmanagement dazu. Ich komme hier aus Kamenz, aus dem Osten. Ich habe als Bauamtsleiter und vorher als Projektleiter ABM-Maßnahmen geleitet, in einer Zeit der Massenarbeitslosigkeit, natürlich mit Heimischen, um den Menschen zu helfen, damit sie vom Grunde nicht ins Loch fallen. Und wir lassen derzeit die Menschen, meines Erachtens, die hierher kommen,
wir laufen auf die Nachrichten zu,
ein Stück weit in das Loch hinein.
Und damit sind wir am Ende unserer Diskussion angekommen. Wie kann die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten besser gelingen? Das war heute unser Thema. Vielen Dank an Herbert Brücker, Migrationsforscher beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Alice Kasaba, Personalreferent beim Krankenpflegedienst KIS und Roland Danz, Oberbürgermeister der sächsischen Stadt Kamenz, haben wir gerade gehört. Ich bin Manfred Götzke, danke fürs Zuhören und Ihnen noch ein schönes Wochenende.